Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, die schöne Welt des Wasserstoffs mal wieder mit einem Exkurs in die Welt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Innere unserer Erde, in die Welt des natürlichen Wasserstoffs.
Genau. Es kommt ja immer wieder mal auf, dieses Thema. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, es kommt immer öfters auf.
Ja,
in genau. In den letzten Jahren.
Genau. Die Frequenz, die erhöht sich da so ein bisschen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal im Podcast vor, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her wahrscheinlich, drüber gesprochen haben, irgendwie so, als das Ganze noch so überraschend so war, hä, was, ja, quasi, es gibt auch sowas wie natürlichen Wasserstoff, ach cool. Ist das jetzt schon ein Thema, das nicht nur so als nice to have oder ja, mal schauen, was da gehen könnte, untersucht wird in der Forschung, sondern schon durchaus zielgerichtet man jetzt schaut, wo vielleicht solche Vorkommen von natürlichem Wasserstoff besonders häufig anzutreffen sein könnten, welche Faktoren das beeinflussen und dann in einem zweiten Schritt, wie man da auch möglicherweise einen Business Case draus schmieden könnte.
Ja, genau. Also wir haben ja dieses Thema weißen Wasserstoff quasi als, ja, das ist ja, wie soll man das beschreiben, als den Wettbewerber zu dem grünen Wasserstoff, wo gesagt wird, ja gut, beides ist eigentlich CO2-neutral. Natürlich bei dem grünen Wasserstoff, den kann ich überall produzieren, wo ich will. Weißer Wasserstoff, da brauche ich halt dann doch wieder irgendwie Minen und muss reinbohren in die Erde und muss halt schauen, wo ich den finde.
Ja,
es ist schon so ein debattiertes Feld, wo wahrscheinlich auch einiges an stattfindet. Aber man muss halt auch sagen, ja gut, weißer Wasserstoff kann halt potenziell zu sehr günstigen Preisen bekommen werden, erzeugt werden, weil er ist ja da und er kommt raus und letztendlich mit Gas mache ich das ja ähnlich heutzutage.
Ja, genau. Insofern, so überraschend ist es dann wahrscheinlich gar nicht, dass es den natürlichen Wasserstoff gibt, weil es gibt ja auch natürliches Erdgas, es gibt auch natürliches Methan.
Ja.
Und insofern, klar, der Entstehungsprozess ist ein anderer, aber insofern auch eigentlich logisch, es gibt auch natürlichen Wasserstoff. Und wir haben uns, so wie du es gesagt hast, mal wieder jetzt umgeschaut, ja, was gibt es denn Neues in der Welt des natürlichen Wasserstoffs? Und sind auf zwei sehr interessante Studien bzw. Meldungen, Verlautbarungen gestoßen. Zum einen, Johannes, ein großes Reservoir in Kanada, als da entdeckt worden ist, wo man vermutet, man könnte da noch viel mehr entdecken. Und zum anderen eine wissenschaftliche Untersuchung, eine Forschungsarbeit, die mal geschaut hat und analysiert hat, welche Faktoren vielleicht hier in Europa begünstigend für Vorkommen von natürlichem Wasserstoff hier in unserer Nähe sein könnten.
Genau. Vielleicht fangen wir mit der Europa-Studie an.
Ja.
Weil da geht es um die trockene Theorie. Wie funktioniert das? Und wir wissen ja, Erdöl, ich weiß nicht, ob wir es wissen, ich glaube, es ist eher noch die Theorie, dass Erdöl ja irgendwie diese ganzen Sedimente sind von quasi die alten toten Dinosaurier, die dann durch die Erde zusammengepresst wurden und dann entsteht da Erdöl.
Genau, flüssige Dinosaurier, genau.
Genau. Die jetzt alle verbrennen.
Ja, genau.
Beim Wasserstoff scheint das anders zu laufen. Das heißt, man Wasserstoff eigentlich nicht als quasi nicht erneuerbare Rohstoff da liegen, sondern er scheint wirklich ein kontinuierlicher Prozess zu sein. Das ist das Ergebnis, was diese Studie von dem GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung und ich glaube, was war das, Universität
Lausanne,
genau, was die herausgefunden haben. Und interessanterweise gibt es da dann natürlich einen Sweet Spot, wo das am besten funktioniert.
Genau, also da gibt es Faktoren, so wie du es gesagt hast. so wie du es gesagt hast, weil diese Vorkommen von natürlichem Wasserstoff, die bilden sich, ist jetzt vielleicht auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn die Bedingungen einfach die richtigen sind.
Genau, und, wie immer, überall.
Ja, genau.
Die Bedingungen passen.
Genau, und diese richtigen Bedingungen für die Bildung von natürlichem Wasserstoff sind, es muss also tektonische Platten geben, die sich zunächst auseinander bewegen und dann eben halt Becken formen und dann sich aber wie aufeinander zubewegen, zusammenstoßen und somit dann eben halt Gebirgszüge formen, wie zum Beispiel die Pyrenäen und die Alpen, die da unter anderem in dieser Studie, in dieser Forschungsarbeit untersucht wurden. Und wenn es dann wieder zum Zusammenstoßen dieser tektonischen Platten kommt, dann werden natürlich Gesteinsschichten aus dem tieferen Bereich allmählich näher an die Oberfläche gebracht und erreichen auf diesem Weg eben Bedingungen, sprich Temperaturen und Drücke, die geeignet sind, um eben halt das Wasser, was da halt auch gefangen ist, eben halt möglicherweise, weil sich es da in diesen Becken eben gesammelt hat, das da mal vorhanden war, ja, eben halt zerlegen können, dann wirklich und so eben dann Wasserstoff entsteht. Das heißt, man braucht sozusagen ein Loch und da sammelt sich Wasser und dann verschließt sich das Loch wieder und es entsteht hoher Druck und hohe Temperatur, eben halt dadurch, dass sich da eben halt Gebirge formen und tektonische Platten verschieben und diese Energie, die dann auf dieses eben halt eingeschlossene Wasser wirkt, führt dann zur Bildung und ja, hoffentlich dann auch eben halt zur Freisetzung von dem erzeugten Wasserstoff, wobei eben halt Freisetzung natürlich jetzt irgendwohin, wo man es dann nicht nutzen kann, ist auch schlecht. Also es muss noch eine Bedingung erfüllt werden, es muss noch eine Möglichkeit geben, eine Gesteinsschicht geben, wo sich dieser erzeugte Wasserstoff dann auch noch eben halt sammeln und anreichern kann, sodass ich den irgendwann dann von dort eben halt abzwacken kann.
Genau. Die Bildung von dem Wasserstoff, die heißt im Fachjargon Serpentinisierung. Im Prinzip, also wie das genau funktioniert, ist, dass Wasser in spezielles Gestein eindringt, das eben eisenhaltig ist. Und dieses Eisen reagiert dann natürlich mit dem Wasser, oxidiert, also rostet im Prinzip, verarbeitet, also verbindet sich mit dem Wasserstoff. Und dann bleiben natürlich die Sauerstoffatome, die natürlich umgekehrt, Eisen genau. Reagiert mit dem Sauerstoff,
mit dem Sauerstoff
und die Wasserstoffatome bleiben übrig.
Jetzt haben wir's.
Und dann wird da halt Wasserstoff abgegeben.
Ja.
Und das Interessante ist halt jetzt natürlich, dass das ja erstmal ein einmaliger Prozess ist. Das Wasser dringt da ein, dann rostet es weg quasi und der Wasserstoff kommt raus und dann hört alles wieder auf. Eigentlich.
Ja, eigentlich.
Genau, aber da war jetzt der Kernpunkt von der Studie oder die Erkenntnis, dass eben die Erosion noch einen wichtigen Teil dazu beiträgt. Und die Erosion bedeutet halt natürlich, dass diese ganzen Gesteine so langsam zerbröseln. Und erst dadurch kann man dann im Prinzip einen kontinuierlichen Wasserstofffluss erzeugen, weil natürlich ständig neues Gestein quasi, sagen wir mal umgekehrt, diese verrosteten Stellen, die werden dann abgetragen und neues eisenhaltiges Gestein wird wieder freigesetzt und dem Wasser ausgesetzt, sodass dann ein kontinuierlicher Wasserstoffprozess stattfinden kann.
Genau, aber auch da wieder sollte oder muss das Gleichgewicht stimmen, weil wenn die Erosion zu schnell geht, zu heftig, zu intensiv ist, verringert sie wiederum jetzt wieder das Potenzial für die natürliche Wasserstofferzeugung, weil dann zum Beispiel das Speichergestein zerstört werden kann oder auch sich die Temperaturbedingungen vielleicht ändern, die Druckbedingungen ändern, genau. Sodass dann Potenzial wieder verringert wird. Insofern auch hier wieder, es gibt so einen Sweet Spot, man braucht die Erosion, ein gewisses Maß an Erosion, um sozusagen kontinuierlich die Möglichkeit zu haben, hier wieder für Nachschub an frischem Gestein zu sorgen, aus dem dann Wasserstoff erzeugt werden kann. Gut, nicht direkt aus dem Gestein, aber halt in Verbindung mit Wasser, so wie du es beschrieben hast. Aber die Erosion, die darf auch nicht zu stark sein, weil sonst ist ja, eben halt, wie gesagt, vielleicht das Speichergestein dann dadurch zerstört und der Wasserstoff kann nicht erzeugt werden oder nicht gespeichert werden.
Und was ich noch gelesen habe, ist, dass eben, wenn die Erosion zu stark ist, dass es dazu führen kann, dass eben dieser ganze Prozess effizient abläuft, weil halt das Wasser nicht ausreichend viel Zeit quasi an dem eisenhaltigen Gestein hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich ist, weil ich denke mir, Erosion ist ein extrem langsamer Prozess, wie auch die Bewegung die Entstehung der Berge und so weiter. Und da hätte ich gedacht, dass diese Serpentinisierung um Welt schneller abläuft. Aber dem ist eben erstaunlicherweise nicht so, sondern da spielt diese Geschwindigkeit wirklich eine Rolle.
Ja.
Und das hilft natürlich jetzt, wenn man das weiß, dass man eben genauer sagen kann, in welchen Regionen haben wir denn solche potenziell guten Voraussetzungen. Also wo hat man diese Erosion, die genau in dem richtigen Bereich ist, sodass da potenziell Wasserstoff entstehen kann?
Mhm.
Und wo ist vielleicht die Erosion zu schnell oder eben zu langsam?
Genau. Die Forschenden haben speziell drei Regionen in Europa als erstmal unter die Lupe genommen. Die Alpen, die Pyrenäen und die Betische Kordillere in Südspanien. Und sehr, sehr günstige Bedingungen sind gefunden worden in den Pyrenäen. Dort passen die vorhandenen Gesteinsarten und die Geschwindigkeit der Erosion und eben halt dieses Modell. Zunächst müssen sich die Gesteinsschichten voneinander wegbewegen und dann müssen sie jetzt wieder eben mal zusammenstoßen. Ja, ist dort eben alles vorhanden und auch in einer sehr günstigen Art und Weise, in einer sehr günstigen Ausprägung vorhanden. Insofern werden da hohe Hoffnungen jetzt auf die Pyrenäen gesetzt, aber so stellt die Studie dar, die Alpen, die sind auch ein interessantes Potenzial, zwar nicht so ins Auge stechen, wie es die Pyrenäen sind, aber schon auch sehr interessant, auch deshalb, weil einfach die Fläche natürlich der Alpen größer ist und man sozusagen da insgesamt einfach die Chance sozusagen höher sieht, dass irgendwo im Alpenraum diese Bedingungen schon vorhanden sein werden. Und aus dem Grund sind die Alpen als ein Gebiet mit interessantem Potenzial eingestuft worden.
Ja. Das ist natürlich jetzt ein Riesenbereich, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Ja.
Aber gut, das ist eigentlich auch bei der Ölsuche oder Gassuche der Fall. Aber ich glaube, deswegen werden natürlich dann auch noch weitere Studien hier folgen, um das spezieller zu analysieren, wo man denn was finden könnte. Interessant ist, dass es eben wirklich darum geht, dass es aktive Gesteinsformationen sind oder aktive Bergformationen, eben nicht Berge, die absolut stillstehen, sondern wo sich noch immer was tut. Also wo noch immer Gestein herausgebracht wird, wo Erosion stattfindet. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man eben nicht einfach nur einen Berg oder Berge hat, die komplett statisch sind, sondern dass sich da gerade eine Aktivität ausbildet. Und da gibt es natürlich dann wirklich weltweit diese Regionen, wo eben solche Gebirgsbildungen vor sich gehen.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, dass es eben nicht dann, wie bisher von ein paar Regionen abhängt, wo halt dann irgendwo die richtigen Dinosaurier quasi untergegangen sind, sondern dass es im Prinzip jetzt hauptsächlich darum geht, wer hat denn quasi aktive Berge?
Ja, genau. Ja, vielleicht ist das eine gute Überleitung, weil wo es solche aktiven Gesteinsschichten und Gebirge gibt, ist zum Beispiel in Kanada, genauer gesagt in Ontario. Man hat dort nämlich gefunden in einer noch aktiven Mine in der Nähe der Stadt Timmins in Ontario, hat man sich mal angeschaut, was kommt denn eigentlich so aus den eben halt Bohrlöchern raus, die man so über die Jahre da ins Gestein gebohrt hat. Und ja, eben halt wenig überraschend. Was kommt da raus? Ja, tatsächlich kommt da natürlicher Wasserstoff raus, hat man jetzt festgestellt. Und ja, jetzt keine gigantischen Mengen, aber schon durchaus Mengen, die nennenswert sind. Man hat da nämlich für jedes von diesen Bohrlöchern eben durchschnittlich eine Menge von 8 Kilogramm Wasserstoff pro Jahr festgestellt. Da kann man natürlich jetzt sagen, oh ja, 8 Kilogramm im Jahr, das ist natürlich nicht viel. Aber man könnte natürlich sagen, ja, dann mache ich einfach halt viele Bohrlöcher. Und ja, tatsächlich eben halt in dieser Mine, so ist es auch. Da gibt es nämlich schon fast 15.000 solcher Bohrlöcher. Ja. Sodass man also insgesamt auf eine Menge von natürlichem Wasserstoff kommen würde, wenn man den Wasserstoff aus allen diesen 15.000 Bohrlöchern jetzt sammeln würde, von ca. 140 Tonnen im Jahr. Und das ist dann natürlich schon plötzlich eine interessante Menge.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich wahrscheinlich aufwendig, wenn ich da 15.000 Bohrlöcher verbinden muss.
Ja.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, dieser Wasserstoff, der kommt ja jetzt von selber raus. Das ist ja wie damals in den goldenen Zeiten des Öls, wo man das auf irgendeinen Stein gehauen hat. Ja. Und dann kam da plötzlich die Fontäne raus. Im Prinzip, genau. Also man muss nichts dafür tun. Ich denke mir, wenn man da wirklich dann zu dem Punkt kommt, wo man diese Minentechnik dann vielleicht anpasst, beherrscht, weiterentwickelt, sodass es eben für Wasserstoff auch funktioniert, dass man dann natürlich viel mehr rausbekommen kann. Weil letztendlich ist es ja wirklich nur der Wasserstoff, der jetzt auf natürlichem Wege durch das Gestein durchdiffundiert und dann halt per Zufall in das Bohrloch reinkommt.
Ja. Ja, genau.
Was mich nochmal zurück zu dem Thema mit den 140 Tonnen jährlich. Was ich da überraschend fand in diesem Bericht, da wurde gesagt, es sind ungefähr 4,7 Millionen Kilowattstunden an Energie im Jahr. Aber da meinten sie, das ist gerade genug, um 400 Haushalte oder Häuser zu versorgen.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, das sind aber hohe Verbräuche, die du da pro Haus hast. Aber ich bin mir da eben selber nicht sicher.
Amerikanische Energieverbrauchswerte.
Genau. Amerikanische Energieverbrauchswerte. Oder ist es, dass die sagen, ja gut, wir ersetzen jetzt das Erdgas zum Heizen durch Wasserstoff und dann braucht man da so viel Energie pro Haus?
Ja, wenn das wirklich der Gesamtenergiebedarf ist, dann könnte man sich schon vorstellen, quasi, wenn sowohl jetzt Strom eben halt wie auch Wärme da ersetzt werden. Aber könnte natürlich sein, auch dass man als Verbraucher hier jetzt quasi das durchschnittliche,
die haben ja alle Klimaanlagen.
Amerikanische Pappkartonhaus mit Klimaanlage jetzt mal angesetzt hat.
Ja, ja. Das kann natürlich sein.
Ja. Genau.
Aber gut, die wichtige Meldung ist ja eigentlich nicht, wie viel verbraucht da ein Haus in Kanada, sondern wirklich, da kommt Wasserstoff bisher jetzt wirklich von selber raus.
Ja.
Und dann kann man natürlich weiterdenken, sagen, ja gut, wenn da jetzt Wasserstoff so rauskommt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe im Prinzip, dann muss ja da irgendwo viel, viel mehr Wasserstoff sein. Mhm. Und da ist eben natürlich jetzt ein Riesenpotenzial da, dass da wirklich ein größeres Wasserstoff-Bazar das man eben nur erreichen.
Ja, man ist da auch aus dem Grund sehr positiv gestimmt in Kanada, weil eben jetzt zu vermuten steht ganz offensichtlich, dass eben halt natürlicher Wasserstoff exakt auch da entsteht, wo sowieso eben schon diese Minen vorhanden sind und diese Minen da eben halt im Norden und Nordosten von Kanada, Neufundland, Labrador, Quebec, Ontario, Nunavut und eben halt Northwest Territories, das heißt alles, was halt nördlich von den dicht besiedelten Gebieten in Kanada sozusagen so ein bisschen liegt, so könnte man es jetzt quasi ganz grob mal vielleicht umschreiben, wo eben diese ganzen Minen sind, wo ohnehin schon jetzt nach Nickel und nach Kupfer und nach Diamanten gebohrt und gesucht wird. Zusätzlich auch nach Lithium, nach Helium, nach Chrom und nach Kobalt. Und wenn man dazu jetzt da auch noch gleich Wasserstoff mit raus befördern kann, ist es natürlich super cool. Und dann hat man plötzlich natürlich die Sinnhaftigkeit oder den Business Case von so einer Mine auch nochmal enorm verbessert, weil die Mine ist ja eh schon da. Insofern ist das natürlich sehr, sehr erfolgsversprechend. Da leuchten natürlich so ein bisschen die Augen sozusagen. Speziell auch deshalb, weil natürlich jetzt gerade diese nördlichen Gebiete in Kanada, die so ein bisschen halt ab vom Schuss sind und weit weg von allem sind, ja auch mit den Problemen zu kämpfen haben, dass dort die Kosten hoch sind, eigentlich ja für alles und speziell eben halt auch für konventionelle Kraftstoffe, eben halt für Benzin und für Diesel, weil das da eben halt teuer und aufwendig da erstmal hin transportiert werden muss. Und wenn die natürlich zukünftig jetzt halt ihren Kraftstoff eben halt in Form von Wasserstoff da selbst aus, jetzt einfach aus dem Boden holen können, ist das natürlich plötzlich ein Faktor, der da ja Geschäftsmodelle in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Und daher ist so ein bisschen diese weiß nicht, ob man das als Euphorie bezeichnen kann, aber diese positive Einstellung zu dem Ganzen, die ist da schon durchaus nachvollziehbar.
Ja. Also auf jeden Fall, weil letztendlich ist ja immer der Punkt, wenn das aus der Erde kommt, dann hat man potenziell sehr, sehr niedrige Kosten. Das ist halt der Fall, weil da baut man dann einmal ein Setup auf und vielleicht muss ich das dann immer wieder umbauen, so wie beim Fracking, aber letztendlich hat man ja auch recht niedrige Kosten. Und das würde dem Wasserstoff natürlich wahnsinnig helfen, wenn man da einfach mal so eine Grundlast zu niedrigen Kosten zur Verfügung stellen kann.
Ja.
Insofern auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wie oft wir jetzt in den nächsten Monaten wieder über weißen Wasserstoff reden.
Ja, genau. Das
werden wir sehen.
Ja, genau. Nee, also echt spannend. Ich habe schon auch zugeben, so vor ein paar Jahren war das ja schon noch in so einem Zustand, wo ich so persönlich so für mich gedacht habe, ja gut, jetzt kommt da halt irgendwo ein bisschen Wasserstoff raus, ja, genau. Das ist ja alles ganz nett, aber ist das wirklich eine Menge auch, die sozusagen im industriellen Maßstab irgendwie quasi Sinn macht, kann ich das überhaupt sozusagen so jetzt ohne weiteres eben halt auffangen und dann nutzbar machen? Aber so wie du es gesagt hast, man hört da mehr und mehr davon. Und auch eben halt in ganz verschiedenen Bereichen auch der Erde, hier in Europa und in Kanada haben wir drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, vor einiger Zeit in irgendeiner Podcast-Episode auch schon mal kurz dieses Projekt in Afrika erwähnt, wo ja schon so ein bisschen natürlich im Minimaßstab, aber natürlicher Wasserstoff tatsächlich auch genutzt wird schon. Also echt spannend und interessant. Da lohnt sich es auf jeden Fall, am Ball zu bleiben.
Ja, genau. Und das werden wir natürlich tun.
Ja.
Wir screenen dann nach Nachrichten und werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Genau, bis dahin bleiben wir aber jetzt mit dieser positiven Story mal in der Woche und genießen die nächsten Tage.
Genau.
Bevor wieder die nächste schlechte Nachricht kommt.
Ja, genau.
Wobei, wir haben jetzt einiges in der Pipeline, das eigentlich eher alles
ist. Ja, genau.
Die nächsten Wochen.
Genau.
Wir keine Hiobsbotschaften verbreiten.
Ich hoffe nicht. Genau.
Genau.
Genau. Wenn ihr
wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr hier dabei wart bei der Hydrogen Bar. Für jegliche Fragen, Gedanken, Ideen zu unseren Themen, lasst es uns gerne wissen. hydrogenbar.de dort Kontaktformular, das E-Mail-Kontakt@hydrogenbar.de. Genau, wir freuen uns immer auf eure Inputs und Ideen.
Genau, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, wenn es eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts gibt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut.
Ciao.